Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Heute ist der letzte Name dran. Und zwar auch der letzte, wenn man dem alttestamentlichen Kanon folgt. Kanon heißt die Reihenfolge der Bücher. In der hebräischen Bibel ist das erste, sind die 5 Bücher Mose. Dann kommen die Propheten. Propheten sind einmal das, was wir Geschichtsbücher nennen, ganz grob. Und dann kommen Jesaja bis Maleachi. Und dann gibt es ein paar Bücher, die in denen drin sind, die hinten im letzten Teil drankommen. Das sind dann die sogenannten Schriften. Und das fängt an mit den Psalmen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und ich lade euch ein, den Psalm mitzubeten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ich gehe vor allem auf diesen Psalm ein, aber weil der so ein schönes Scharnier ist, denn Jesus spricht ja auch von sich als dem Hirten, geht es dann natürlich auch hin und wieder hin. Schon mal sehr nett. David fängt an, der Herr ist mein Hirte. David war selber Hirte. Und das ist das Nette dabei, Gott gebraucht die Hirten. David ist nicht der erste Hirte, den Gott gebraucht, sondern da sind schon noch ein paar andere. Abel war der erste Hirte in der Bibel. Bei Noah war bestimmt auch was mit Schafen, aber da haben wir es nicht genau genannt bekommen. Abraham hat ganz viele Hirten gehabt unter sich. Mose war auch ein Hirte, der berufen wurde, das Volk zu führen, und David eben auch. Und dann wird David irgendwann bemerkt haben, keine Ahnung an welchem Punkt in seinem Leben, der Herr, also der Gott Israels, Jahwe, ist tatsächlich mein Hirte. Und darum kann er sagen, mir wird nichts mangeln. Mir fehlt nichts. Kann man jetzt erstmal sich umgucken, Moment mal, was ist denn damit los? Also mir fehlt doch alles Mögliche. Wenn ich es nicht gleich vergesse, komme ich darauf. Aber David zählt jetzt auf, was es bedeutet, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Das ist jetzt etwas romantisiert bei uns im Deutschen. Eigentlich müsste man hier übersetzen, er führt mich auf grünen Pfaden. Auf Pfaden von Gras. Und diese Pfade von Gras, oder die grünen Pfade eben, die sind nicht so, wie wir sie uns denken würden. Wenn man sich nämlich mal in Juda, oder in der Wüste Judäa, wo David unterwegs war mit seinen Schafen, anguckt, wo die Hirten langlaufen, da ist irgendwie nichts von grünen Weiden. Zumindest nicht sonderlich viel. Was ist damit gemeint? Diese grünen Pfade, die Schafe laufen zwischen den Felsen entlang und finden, während sie dort langlaufen, in den Felsen kleine Moosstücke. Grünes Zeugs mitten in den Felsen, da wo man eigentlich nichts findet. Oder wo man denkt, da sei nichts. Und das finde ich so schön dabei, dieses Bild, wir gehen mit unserem Hirten und laufen ihm hinterher und finden dort plötzlich Nahrung, wo es eigentlich nichts geben dürfte. Da, wo wir denken, da ist doch eigentlich tote Hose, da ist nichts los, da finden wir tatsächlich die Nahrung. Ist übrigens so, im Orient ist es anders als bei uns in Deutschland oder in Westeuropa. Hier laufen die Hirten hinterher, treiben die Schafe vor sich her mit ihren Hunden. Im Orient läuft der Hirte vorne weg. Das wird dann bei Jesus auch nochmal interessant, wenn er sagt, die Schafe folgen ihm. Und das merkt man dann auch hier. Der Hirte läuft voraus, er kennt diese Wege und die Schafe kommen, während sie hinter ihm herlaufen, an diesen Sachen an und fressen sich satt, während sie drum herumlaufen. Und dann geht's weiter und führet mich zum frischen Wasser. Man kann auch übersetzen ruhige Wasser, weil Schafe ruhiges Wasser brauchen. Ruhiges, abgestandenes Wasser, wo kein Dreck drin ist. Er führt mich zu diesem Wasser, das mich tatsächlich versorgt. Dieses Wasser, das nicht schlecht ist für mich. Das Wasser, von dem ich trinken kann. Er führt mich dahin, wo ich erfrischt werde. Und eben auch da wieder das Führen. Der Hirte geht vorne ran. Er erquicket meine Seele. Erquicken in diesem Fall heißt, er bringt sie zur Ruhe. Er bringt meine Seele zur Umkehr von meinen falschen Wegen. In Jesaja 53 heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr legte all unsere Ungerechtigkeit auf ihn. Das macht Jesus. Er führt uns da entlang. Und er erquickt unsere Seele. Er bringt uns zur Ruhe. Er bringt uns dazu, dass wir uns niederlassen. Das ist auch noch dabei. Ein Hirte muss die Schafe mitunter manchmal in die Knie zwingen, damit sie ordentlich trinken können. Wenn es halt an einem Fluss ist, beziehungsweise an einem ordentlichen Gewässer. Aus Flüssen kann man schon noch trinken als Schaf, aber darf halt kein dreckiges Wasser sein. Und dann, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das ist so ein Trost. Wenn man dem Hirten nämlich hinterherläuft, kann man zum einen erstmal den Weg gar nicht erkennen. Wenn ihr mal in die Wüste Judäa kommt und die Hirten da langlaufen und ihr fragt euch, was laufen die da? Wo ist da ein Weg? Aber der Hirte kennt den Weg. Der sieht genau die kleinen Unebenheiten und weiß, da muss er vorbei oder da muss er durch oder was auch immer. Und die Schafe laufen ihm nach. Und zwar auf rechter Straße. Das ist ein ordentlicher Weg. Ein Weg, der in die richtige Richtung führt. Das ist ja manchmal das, wo wir dann verzweifeln können. Wo geht's denn jetzt hier mit mir lang? Was soll das denn? Aber wir haben die Garantie, er führt mich auf rechter Straße. Und warum? Um seines Namens willen. Unser Gott haftet mit seinem Namen. Davon haben wir es ja. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und wenn ihr euch an den ersten Abend erinnert, da ging es darum, Gottes Name ist sein Wesen. Also wie er heißt, so ist er auch. Und wenn er mich jetzt in die falsche Richtung führt, büßt er damit mit seinem Namen. Finde ich eine sehr schöne Geschichte von einer alten Frau in Schottland, die gläubig war. Und sie hatte Besuch von einem jungen Atheisten. Und dieser junge Atheist, der wollte nicht so recht glauben, dass Gott Realität ist. Und dass diese alte Frau tatsächlich die Heilsgewissheit hatte und kommt zu ihr an und fragt sie, was, wenn du jetzt nicht recht hast, beziehungsweise was, wenn Gott dich nicht zu sich nimmt, obwohl du doch ihm vertraust. Und dann lehnt sich diese alte Dame vor und sagt, das kann sich Gott gar nicht leisten. Warum? Weil er mit seinem Namen dafür bürgt. Ich würde nur meine kleine Seele verlieren. Aber Gott würde wesentlich mehr verlieren, nämlich seine Ehre. Und das dürfen wir uns auch hier ins Gedächtnis rufen. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Weil er seinen Namen nicht in den Schmutz ziehen will, führt er mich auf rechter Straße, auch wenn es manchmal nicht unbedingt so aussieht. Aber wenn ich ihm immer hinterherlaufe, dann weiß ich zwar nicht unbedingt, was als nächstes kommt, was hinter der nächsten Straßenecke ist. Und ich denke manchmal, ich will doch dort drüben hin und er führt mich dahin. Ja, weil er weiß, dass der rechte Weg halt erstmal da lang führt, damit ich dann dorthin kommen kann. Mitunter erstmal weg vom Ziel, weil der andere Weg unsicher ist, weil dort Raubtiere sind, weil dort Fallen sind, weil dort Schlangen sind, was auch immer. Und dann geht's. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Auch da wieder kann man anders übersetzen, nämlich ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens. Also, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er geht voran. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens. Moment mal. Der Hirte ist mir doch vorweggelaufen. Jetzt führt er mich da hinein in den Tod. Übrigens genial, wenn man dann weiß, dass Jesus unser guter Hirte ist, der schon vor uns in den Tod gegangen ist und auch wieder vor uns herausgeht. Und dann sagt er eben, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Das finde ich auch so genial. Also ich laufe mitten durch den Tod hindurch. Da stirbt gerade alles Mögliche. Meine Träume, meine Pläne, ich selber. Aber ich fürchte kein Unglück. Ich gehe da durch hinter meinem Hirten her. Beziehungsweise in diesem Fall tatsächlich nicht hinterher. Das ist auch interessant, wenn der Hirte mit den Schafen unterwegs ist. Und es Nacht wird. Dann tut der Hirte etwas anderes. Dann läuft er nicht mehr vorne weg. Dann läuft er mitten zwischen seinen Schafen umher. Und damit die Schafe dann wissen, wo er ist, redet der Hirte die ganze Zeit. Das heißt also, in den dunklen Zeiten sollten wir eigentlich seine Stimme wirklich hören. Das kommt ja auch noch hinterher in Johannes 10. Wenn wir in dieser Dunkelheit sind, im Tod selber, dann hören wir auf seine Stimme und wissen, ah, da müssen wir lang. Ah, jetzt ist die Stimme ein bisschen weiter weg, muss ich da lang. Ah, jetzt ist sie dort, jetzt da, jetzt da, jetzt da. Mitten in der Dunkelheit des Todes ist Jesus mitten unter uns. Mitten bei mir. Nämlich, dann heißt es, ich fürchte kein Unglück, denn meine Pläne gelingen ja. Nee, das heißt ja nicht. Denn alles wird gut. Denn du bist bei mir. Ich finde das so schön. Der gute Hirte, der fasst alles andere zusammen an den Namen Gottes. Hier haben wir, du bist bei mir. Was ist der Name aus Hesekiel? Der Herr ist dort. Und dann hinterher halt Immanuel in Jesus. Du bist bei mir. Das ist übrigens im Hebräischen gibt es zwei Worte für mit und hier ist das gleiche Wort, das bei Immanuel drin steht. Du bist bei mir. Ich darf mich mitten im Tod darauf verlassen, dass mein Gott bei mir ist. Der Gott, der mich erlöst. Der Gott, der sein Blut für mich vergossen hat in seinem Sohn. Der ist bei mir, weil er schon vor mir durch den Tod gegangen ist und jetzt mit mir nochmal durchgeht. Dein Stecken und Stab trösten mich. Also Stecken und Stab sind zwei Gerätschaften, die der Hirte hat. Und dann ist natürlich so, mit diesen Gerätschaften ist so ein langer Stab und ich glaube was Knüppelartiges, kann ich jetzt nicht mehr genau beschreiben, was es war. Stellt euch mal vor, ihr begegnet jemandem in der Dunkelheit mit einem langen großen Stab und einem Knüppel. Und dann plötzlich stellt ihr fest, oh, das ist ein guter Bekannter. Was meint ihr, was das für ein Trost ist? Der Trost durch den Stecken und Stab, weil der Hirte bei mir ist und für mich kämpft. Der Herr ist mein Heerbanner. Der vor mir herzieht, der seinen Sieg schon davongetragen hat. 1. Korinther 5, 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Was für ein unglaublicher Trost. Jesus ist bei mir und er kämpft für mich. Eben sein Stecken und Stab sind mein Trost. Und dann natürlich auch nochmal, dass es nicht nur auf Jesus gemünzt ist, sondern, wen hat Jesus uns danach verheißen? Einen anderen Tröster. Wenn Jesus dabei ist, kann man eigentlich im Sturm völlig in Ruhe sein. Waren die Jünger nicht? Bin ich auch nicht? Bin genau wie die Jünger. Aber eigentlich kann ich komplett in Frieden sein, denn der Herr ist mein Friede. Warum? Weil Jesus da ist. Und dann geht Jesus weg und sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Der da tatsächlich immer bei mir sein soll. Und der mir das verleiht, was Jesus nur an einer Stelle zur Zeit verleihen konnte, aber jetzt an allen Orten gleichzeitig. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Auch eine so herrliche Sache. Es ist nicht immer nur so, dass die Schafe durch die Wüste ziehen und auf diese grünen Pfaden gehen, sondern es kommen tatsächlich auch mal Weiden. Aber da muss der Hirte jetzt gucken. Und er sieht die grüne Weide und er lässt seine Schafe zurück. Also, da sind mitunter andere Hirten dabei. Also von daher nicht ganz so gefährlich. Aber er lässt sie zurück und geht voraus. Das ist so diese Zeit, wenn man manchmal denkt, oh, hat Gott mich jetzt verlassen? Ich muss doch eigentlich dahin. Eigentlich soll's doch. Aber ist es halt nicht. Scheinbar. Also Gott lässt mich da stehen und er hat mich vergessen und alles Mögliche. Nein, er geht voraus. Warum? Weil dort bei diesen Wiesen oft lauter kleine Löcher sind. Er läuft da durch und sieht diese kleinen Löcher und in diesen Löchern wohnen Schlangen. Und diese Schlangen, die freuen sich darauf, wenn sie rausschießen können aus diesen Löchern und den Schafen beim Weiden in die Schnauze beißen. Und dann ersticken sie die Schafe. Und was macht der Hirte nun? Er sieht diese Löcher und nimmt ein Fläschchen Öl, das kommt ja gleich auch nochmal, und tut davon jeweils etwas in diese Löcher. Dann können die Schlangen nicht mehr raus, weil der Boden zu glitschig ist und sie es nicht mehr schaffen. Wenn der Hirte dann alles vorbereitet hat und die Schlangen nicht mehr rauskommen können, dann holt er seine Herde. Und so haben die Schafe wortwörtlich im Angesicht ihrer Feinde, direkt vor ihren Feinden, ein großes Festmahl. Dort, wo der Tod sein sollte, also beziehungsweise der Tod ist jetzt mal 20 Zentimeter unter ihnen, aber es funktioniert. Sie können in Ruhe fressen, weil er das Öl ausgegossen hat, weil der Heilige Geist dort schon wirkt. Und natürlich, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, spricht auch wunderbar vom Abendmahl. Und das mag ich so beim Abendmahl. Einer der Aspekte ist, man isst zusammen mit Gott. Also das findet sich in einem der Opfer wieder im Alten Testament, dem sogenannten Dankopfer oder Friedensopfer, denn der Herr ist mein Friede. Da wird ein Teil geopfert. Also Gott isst es sozusagen. Dann bekommt der Priester einen Teil und derjenige, der opfert, bekommt auch einen Teil und darf dann noch Leute einladen. Und somit haben Gott, der Priester und der Opfernde mit den Leuten, die er einlädt, Tischgemeinschaft. Und im Orient ist es so, wenn ich Tischgemeinschaft mit jemandem habe, werden wir uns ähnlicher. Und sobald ich angegriffen werde, sind die anderen verpflichtet, mir zu helfen. Das heißt, ich sitze mit Gott zu Tisch und er ist verpflichtet, mir beizustehen bei den Angriffen gegen den Feind. Also die Feinde bauen sich auf vor mir und was macht Gott? Er bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. und sagt, jetzt essen wir zusammen und dann hast du die Garantie, dass ich für dich kämpfe, denn ich bin dein Heerbanner. Und natürlich auch, ich bin dein Versorger, denn ich bereite dir diesen Tisch. Du salbest mein Haupt mit Öl. Also, das Öl hatten wir ja schon gerade eben einmal. Das ist jetzt nicht einfach bloß so ein bisschen einmassieren und was auch immer, oder dass es schön duftet. Der Duft ist ganz wichtig, aber aufgrund einer bestimmten Sache. Dort bei den Schafen fliegen ziemlich viele Ungeziefer herum. Und manche dieser Fliegen schwirren halt um die Schafe herum und nehmen denen alle Konzentration und legen mitunter auch noch ihre Larven in den Kopf hinein. Die fressen sich in das Gehirn und dadurch stirbt das Schaf. In der Bibel gibt es den Herrn der Fliegen, Baal-Zebub, oder im Neuen Testament Beelzebul. Der Herr der Fliegen, das ist der Teufel, der seine Dämonen schickt, die Fliegen, die bösen Gedanken, die um mich herumkreisen und der mich dadurch zerstören möchte. Dass sich diese Gedanken in mich hineinfressen und ich dadurch wahnsinnig werde, weil ich keinen Ausweg mehr sehe. Und was macht der Hirte? Er gibt einen Tropfen Öl drauf. Und dieses Öl riecht halt so, dass es die Fliegen nicht ausstehen können. Er gibt mir den Heiligen Geist, weil die Dämonen dessen Gegenwart nicht ausstehen können. Und gibt mir dadurch den Frieden, denn der Herr ist Friede. Er salbt mein Haupt mit Öl. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und auch das ist eine zu schwache Übersetzung. Also, voll bedeutet ja eigentlich randvoll. Zumindest bei mir. Also. Aber da komme ich jetzt schon mal auf einen Vers aus Johannes. Jesus sagt, der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben in voller Genüge haben oder wörtlich, damit sie das Leben im Überfluss haben. Es wird nicht nur halbvoll, es wird nicht nur randvoll, sondern es wird zum Überfließen voll. Was hier steht, heißt eigentlich, mein Kelch fließt über. So, dass ich noch genug habe, anderen Leuten davon abzugeben. Das könnt ihr euch vorstellen wie beim Klosterbrunnen in Maulbronn. Also bei dem drinnen im Kloster. Die erste Schale wird gefüllt und fließt rüber in die nächste. Und wenn die voll ist, dann fließt es wieder in die nächste Schale und so weiter. Ich glaube, es sind nur 3 Schalen. Aber auf alle Fälle, es geht weiter und weiter, dass es am Ende überfließt und anderen Leuten noch geben kann. Und mitunter von einem ganz kleinen bisschen. Das wäre jetzt zum Beispiel Speisung der 5000 als Beispiel, dass man so ganz, ganz klein bisschen hat, was man hat, aber Jesus segnet es und dann wird es ausgeteilt und es bleibt für alle übrig. So viel. Und dann Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Da habe ich mit meinem Heimatpastor mal rumgeblödelt. Gutes und Barmherzigkeit seien 2 Rottweiler, die dann halt verfolgen. Das Witzige ist, das passt sogar. Also die Rottweiler würden einen dann halt so jetzt 2-3 Minuten verfolgen und dann haben sie ihn eingeholt. Das war das Leben lang. Aber das Wort heißt tatsächlich, Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen oder verfolgen mich mein Leben lang. Ich muss mich bloß einholen lassen. Das Gute, das Gott mir tun will, das folgt mir und seine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit spricht vom Mutterleib im Hebräischen. Klar, Väter können sich auch erbarmen, Psalm 103, Vers 13. Aber eine Mutter ist da nochmal wirklich das Oberbeispiel, wie die sich über Kinder erbarmen kann und aber auch eben der Vater. Das wird mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David sagt, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich bleibe zu Hause bei Gott. Das gehört alles schon damit hinein, in dieses Erlösungswerk. Kurz nochmal zum Öl. Öl ist übrigens auch für die Heilung da. Da haben wir nochmal das Ich bin der Herr, dein Arzt. Es findet sich einfach alles wieder. Der Herr mein Versorger. Da haben wir an zwei Stellen, eigentlich an drei Stellen sogar. Dann kommt der Herr, dein Arzt, wenn man die richtige Reihenfolge nimmt, nicht wie ich es jetzt gemacht hatte. Dann kommt der Herr als Friede, den hatten wir auch ganz oft. Der Herr unsere Gerechtigkeit, das habe ich jetzt noch nicht so genau, hängt damit zusammen, der Hirte kümmert sich um alles. Der Hirte, um den geht es ja, egal wie blöd das Schaf ist. Es geht ja um den Hirten. Und der Hirte steht mit seinem Namen dafür ein, dass alles in Ordnung kommt, dass alles recht gemacht wird. Da hätten wir es nochmal. Er führt mich auf rechter Straße. Das heißt tatsächlich auch im Hebräischen, er führt mich auf den Wegen der Gerechtigkeit. Dann hatten wir eben auch, der Herr ist da, denn du bist bei mir. Und natürlich, der Herr ist mein Hirte, war da. Also alles zusammengefasst in diesem einen Psalm. Weil der Hirte alles noch einmal zusammenfasst, was Gott für uns tun will in seinem Erlösungswerk. Worauf wir uns berufen dürfen, ganz gleich, worum es geht. Das war jetzt schon mal die Zusammenfassung. Ein wichtiges Kapitel übrigens auch noch zu Schafen und Hirten ist in Hesekiel 34, da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, ist sowohl für Gemeindeleiter ganz wichtig, weil Gott durch Hesekiel zu den bösen Hirten des Volkes spricht, dann aber auch wichtig für die Gemeindeglieder, und wir als Gemeindeleiter sind ja auch Gemeindeglieder, wie die Schafe sich untereinander benehmen. Also das lohnt sich, einfach mal das auch gegeneinander zu stellen und dann, oh, die Hirten des Volkes sind nicht sonderlich gut, aber die Schafe sind auch nicht viel besser. Und dann sagt Gott, und ich gebe meinem Volk einen guten Hirten. Und da kommen wir jetzt hinein in Johannes 10. Da lese ich ab Vers 7. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen, also das Leben im Überfluss. Warum habe ich hier mit der Tür angefangen? Es ging doch um den Hirten. Weil die Hirten ihre Schafe immer eingepfercht haben. Sie haben sie hingebracht zu einem Verschlag, von Hecken umzingelt, umringt. Und dann war eine Öffnung. Und was war mit dieser Öffnung? Da hat man nicht einfach ein Holzbrett reingestellt oder sowas. Nein, da hat sich der Hirte reingesetzt. Also einer der Hirten, es waren ja mehrere, die ihre Schafe dort hineingepackt haben. Und dann, was macht er? Er setzt sich hinein und ist damit die Tür. Sagt dann eben auch zu den Dieben, ihr kommt hier nur über meine Leiche hinein. Und sagt dann eben, ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben, wie wir es in Psalm 23 gerade hatten, mein Kelch fließt über. Ich habe mehr als genug, auch in meinem Mangel. Und dann sagt er, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also, jetzt gibt Jesus den Kontrast zu den bösen Hirten aus Hesekiel 34 und er sagt selber, ich bin, also das wieder bei Gottes Namen, wo er sich geoffenbart hat, ich bin der, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte, nicht ein guter Hirte, sondern der gute Hirte. Und was sagt er? Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe oder gibt sein Leben für die Schafe. Zum einen spricht es tatsächlich auch vom Kreuz, dass Jesus gesagt hat, ich sterbe für meine Schafe. Die Schafe, die so blöd sind. Die Schafe, die sich gegenseitig alles schwer machen. Und sagt dann, für die sterbe ich. Mein Leben gebe ich anstelle von denen, damit die nicht sterben müssen. Und dann ist auch noch was anderes damit gemeint. Er sagt, ich gebe mein Leben für euch. Das, was mein Leben ist, das, was ich verdient habe, dadurch, dass ich ein perfektes Leben geführt habe, das gebe ich euch. In 2. Korinther 1, Vers 20 sagt Paulus, in Jesus Christus sind auf alle Gottes Verheißungen das Ja. Da ist kein Wenn, Dann, Wenn, Dann, Wenn, Dann, sondern da ist das Ja. Da ist nicht, wenn du gerecht lebst, wenn du die Gebote hältst und so weiter, dann, sondern weil Jesus gerecht gelebt hat und weil ich in seiner Gerechtigkeit bin, darum gilt das Ja. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe, er lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Also auch da haben wir den Gegensatz, der Mietling, der böse Hirte, der sich nur um sich selber kümmert. Und im Gegensatz der gute Hirte, der eben sagt, ich stelle mich der Gefahr entgegen. Mir gehören die Schafe, ich verteidige die mit meinem Leben. Und das Schöne ist, unser guter Hirte hat sich vor uns geworfen, er hat unseren Platz am Kreuz eingenommen, aber er lebt für immer. Und darum dürfen wir wissen, er kann uns weiter verteidigen. Er ist nicht gestorben und jetzt müssen wir sagen, jetzt stehen wir vor dem nächsten Löwen oder dem nächsten Wolf wieder blöd da. Nein, er lebt ja wieder und jetzt kann er nicht mal mehr sterben. Und er bringt uns dahin. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Also wieder das eine, ich kann auch übersetzen, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und dann dieses, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Das Wort kennen ist in der Bibel anders als bei uns. Also es ist nicht nur ein, oh schön, dich kennenzulernen. Man kennt sich halt. Ich lerne jetzt Volker kennen oder was auch immer. Sondern kennen, erkennen ist viel, viel tiefer. Das erste Mal in der Bibel haben wir den Begriff erkennen, als Adam seine Frau erkannte und sie schwanger wurde. Jetzt bin ich kein Biologe, aber ich weiß doch schon, dass Kinder nicht einfach nur dadurch kommen, dass ein Mann seine Frau kennenlernt. Da muss ein bisschen mehr passieren. Wie viel mehr verrate ich jetzt nicht. Aber da ist so eine ganz tiefe Intimität drin, in diesem Kennen. Gott kennt mich durch und durch. Und das Schöne ist, Jesus sagt nicht nur, ich kenne die Meinen, sondern die Meinen kennen mich. Warum? Weil wir den Heiligen Geist in uns haben, der uns das ganze Zeugs aufschließt um Gott. Was dann für die Leute, die draußen sind, völlig unbegreiflich ist. Und die sagen, du bist doch in der Sekte drin oder was auch immer. Einfach diese Tiefe da drin, weil wir uns gegenseitig so tief kennen. Das steckt da drin. Und zwar nicht einfach bloß irgendeinen kennen, sondern genauso wie der Vater und der Sohn sich gegenseitig kennen, wie die intim sind miteinander, so dürfen die Schafe und der Hirte miteinander intim sein in der Erkenntnis. Und dann kommt am Ende dabei was heraus. Denn, also erkennen bei Adam und Eva, hieß, dass ein Kind kam. Und dass bei uns auch plötzlich etwas herauskommt, dass eine Frucht entsteht. Und Frucht kann eben auch bedeuten, dass Leute zum Glauben kommen. Also, das ist jetzt nicht ganz so, dass der Hirte mit seinen Schafen, aber, ne, also. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsverse. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Den Vers mag ich vor allem aktuell deswegen so, weil wenn man halt für Leute betet, dass sie zum Glauben kommen, dann kann ich Jesus vorhalten, guck mal, hier steht's. Nicht, ich möchte diese Schafe herführen. Da steht auch nicht, ich würde gerne oder ich sollte mal, sondern ich muss sie herführen. Und das halte ich Jesus vor. Genau wie er bei Zachäus ins Haus einkehren musste, um ihn zu retten, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. So muss er auch die anderen Schafe herführen. Und das spricht einmal eben von uns als Heiden. Also erstmal waren die Schafe Israel. Und dann kommen wir als Heiden dazu und jetzt können wir es halt immer noch münzen auf all diejenigen, die noch nicht dazugehören. Dass die wieder in Gottes Herde hineinkommen, dass sie sich bewusst werden, was Jesus getan hat. Und dann eben, sie werden meine Stimme hören. Auch die anderen werden hören, was der Hirte sagt. Komme ich gleich noch in den anderen Versen dazu. Und am Ende ist es eine Herde und ein Hirte. Ohne Unterschied, dass man nicht sehen kann, ah, diese Schafe kommt daher, die Schafe kommt daher. Völlig Wumpe. Es kommt nicht darauf an, wo das Schaf jetzt herkommt. Es kommt darauf an, welchem Hirten es gehört. Und darum ist es ganz klar, es ist eine Herde aus ganz vielen unterschiedlichen Leuten, beziehungsweise Schafen, von ganz vielen unterschiedlichen Orten, aber ein Hirte, die alle seine Stimme hören. Und jetzt springe ich in den Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Das mit dem Folgen hatte ich vorhin schon, dass die Schafe dem Hirten hinterherlaufen. Immer wieder dem Hirten hinterher, auch wenn es mal leicht, mal schwer fällt. Aber vor allem dieses, wir hören tatsächlich seine Stimme. Und das finde ich so genial. Also zum einen können wir es hören durch sein Wort. Manche Leute sagen, ach, ich höre Gott gar nicht. Dann kann ich nur sagen, lies die Bibel. Ja, aber ich will ihn laut hören. Ja, dann lies die Bibel laut. Und dann hörst du tatsächlich, was Gott dir sagt. Hören ist natürlich in diesem Fall auch, dass wir die geistlichen Ohren brauchen. Aber zum anderen spricht Gott tatsächlich auf eine Weise in unser Herz hinein, dass wir wahrnehmen können, was er zu uns sagen will. Dass wir bewusst mitkriegen, was Gott will. Dass er auf einmal sagt, ja, da geht's lang und nicht da lang. Dass er bewusst macht, das ist jetzt für dich dran oder das ist jetzt nicht für dich dran. Und je nachdem, wie es dann halt kommt, dauert es mal länger, mal kürzer, bis sich das dann tatsächlich verwirklicht. Also meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist jetzt auch das Tolle. Das sagt Jesus ganz am Anfang von diesem Kapitel und hier sagt er es nochmal mit dem Hören. Schafe hören immer nur auf den einen Hirten, beziehungsweise auf den Bekannten. Eine Bibelarbeit, die ich dazu gehört habe, ist sehr herrlich. Dieser Mann war aufgewachsen auf Zypern und hat dann seine Frau kennengelernt und war mit ihr wieder auf Zypern. Und sie sind irgendwo in der Gegend, sitzen da, machen Picknick und ein Hirte kommt an mit seinen Schafen und die Schafe weiden. Kommt der nächste Hirte an. Die beiden Hirten unterhalten sich und die Schafe mischen sich. Der Mann denkt sich, oh, das wird ein Spaß, wir bleiben hier. Noch ein Hirte kommt mit noch mehr Schafen und die Schafe vermischen sich alle. Ein vierter Hirte und ein fünfter Hirte, ich glaube, also mindestens fünf Hirten waren es. Ich habe die Geschichte nicht mehr genau im Kopf. Und die Frau sagt sich jetzt, wie kommen diese Schafe jetzt wieder auseinander? Das geht doch nicht. Und die Hirten bleiben beieinander sitzen, jeder hat sein Vesper dabei, alles wird schön gegessen und getrunken und unterhalten. Und nach geraumer Zeit steht Hirte Nummer 1 auf, packt seine Sachen zusammen, stellt sich hin und fängt an zu rufen. Was passiert dann? Entschuldigung. Die Schafe sind zum Teil noch immer ganz ruhig. Und zwar genau 4/5 davon. Nämlich die anderen 4 Herden. Aber ein Fünftel der Schafe ist plötzlich, huch, mein Hirte ruft. Und fangen an, loszulaufen in Richtung der Stimme des Hirten. Die Herde geht weg. Der nächste Hirte steht auf, ruft und Viertel der Schafe hinterher. Bis dann am Ende jeder Hirte seine Schafe wieder hat. Und das dürfen wir für uns auch in Anspruch nehmen. Wir hören den Hirten und laufen ihm nach. Es gibt eben Leute, ja, ich höre nichts. Gibt es auch so ein herrliches Comic. Ein Schaf sitzt auf der Weide und sagt sich, Ich verstehe nicht, warum ich vom Hirten nichts höre. Der Hirte steht im Hintergrund und brüllt. Was macht das Schaf? Es sitzt auf dem Liegestuhl, hat Sonnenbrille auf, liest ein Buch, hat Kopfhörer auf und hört laute Musik. Also wir können das natürlich alles irgendwie stören, was Gott hat für uns. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dann funktioniert's. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ewiges Leben heißt nicht nur zeitlich, sondern auch Qualität. Also wie dieses überfließende Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn jetzt der Wolf ankommt, kommt der Hirte an, packt zu und lässt das Schaf nicht los. Das wird ein Kampf, aber der Hirte lässt es nicht los. Und dann heißt es noch, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Also ist da nochmal der Vater, der eine größere Hand hat und seine Hand um die Hand des Sohnes legt und die ziehen zusammen da dran. Und keiner kann uns rausreißen aus dieser Hand, denn ich und der Vater sind eins. Da kommt dann nochmal was ganz anderes dabei raus. Aber das finden wir dann nochmal heraus, so wird es so sagen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du unser guter Hirte bist. Wir danken dir dafür, dass du uns führst und leitest, dass du uns versorgst, dass wir uns darauf berufen dürfen, wer du bist. Danke, dass du verheißen hast, uns ans gute Ziel zu bringen und uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen. Stärke uns da persönlich und auch als Gemeinde und lass du uns immer wieder sehen, dass du es gut mit uns meinst. Das bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.